Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes und zufriedenes Leben von Menschen und ihren Hunden. Ich habe vor einigen Wochen darum gebeten, dass du mir Sprachnachrichten sendest, wenn du Teil unseres Newsletters bzw. Leser oder Leserin unseres Newsletters bist. Und ich habe versprochen, dass ich nach und nach diese Nachrichten hier im Podcast angehen möchte. Heute möchte ich mich in einem Spezial mit dir einigen Fragen aus diesen Sprachnachrichten widmen. Dich erwartet also ein ganz, ganz wilder Mix. Sollte deine Frage noch nicht dabei sein, obwohl du sie eingereicht hast, sei nicht enttäuscht, denn auch in den kommenden Wochen werden noch Sprachnachrichten verarbeitet und es wird im Newsletter auch nochmal die Möglichkeit geben, mir weitere zu schicken. Also solltest du mein Newsletter noch nicht lesen, fang das jetzt unbedingt an und verpasst nicht die Gelegenheit, quasi Teil dieses Podcasts zu sein. Die erste Frage kommt heute von der lieben Franzi. Ich kenne Franzi nicht, aber hör doch mal rein, was Franzi mich fragt.
Hallo liebe Anne, öfters kommen wir zu hören, dass mein Hund im Alltag nicht so viele Entscheidungen treffen soll. Das bedeutet, Spielzeug soll nicht offen rumliegen, Streicheleinheiten sollen nicht eingefordert werden und ich entscheide, wann mein Hund wo zu liegen hat. Aber wollen wir unsere Hunde nicht dahingehend erziehen, dass sie souveräne Entscheidungen treffen? Was hältst du davon? Das würde mich sehr interessieren. Viele Grüße, Franzi.
Liebe Franzi, kannst du dir schon denken, was meine Antwort ist? Für mich ist in deiner Frage ganz, ganz viel, was auch unsere Mensch-Hunde-Teams oder auch ich mit meinen Hunden immer mal wieder gehört habe. Hunde sollen bitte nicht so viel eigene Entscheidungen treffen. Streicheleinheiten dürfen nicht eingefordert werden. Ich entscheide, wann und wo mein Hund zu liegen hat. Spielzeuge nicht offen liegen. Weißt du, ich habe sogar schon erlebt, wie das darin gipfelt, dass der Hund gesagt bekommt, wann er zu trinken hat. Und dass es nicht auch noch dazu kam, dass er gesagt gekriegt hat, wann er zu atmen hat. Das war auch schon alles. Du fragst aber, wollen wir unsere Hunde nicht dahingehend erziehen, dass sie souveräne Entscheidungen treffen? Und die Fragestellung ist doch ganz richtig. Was willst du? Willst du einen Hund, der eigene Entscheidungen trifft? Und möchtest du den Trainingsweg gehen, dass dein Hund mit dir kommunizieren kann, dass er sagen kann, hey, ich brauche gerade deine Nähe. Ich wünsche mir, dass du mich jetzt streichelst. Und möchtest du eine Kommunikation mit ihm aufbauen, in der du sagen kannst, hey, ich habe wahrgenommen, du möchtest jetzt gestreichelt werden, aber ich kann nicht. Bitte verschiebe es auf später. Oder in der du auch sagen kannst, Mensch, schön, dass du mich dran erinnerst. Ich könnte eh mal wieder eine Pause gebrauchen und wir beide kuscheln jetzt eine Runde zusammen. Ich finde, es geht genau darum. Es geht darum, dass du dich entscheidest, welchen Weg du möchtest mit deinem Hund und dass du für diesen Weg eine bewusste Entscheidung triffst und dann dein Training so anpasst, dass am Ende auch die Entscheidung umsetzbar ist. Denn leider erlebe ich etwas, was ich immer wieder den Bungee-Seil-Effekt nenne, nämlich Menschen setzen keinen Verhaltensrahmen, also sorgen nicht dafür, dass ihr Hund weiß, was eigentlich das erwünschte Verhalten ist. Sie verlassen sich drauf, dass der schon riechen wird, was sie gerne von ihm möchten und was nicht. Sie geben keine Struktur und dann schlägt der Hund über die Stränge sozusagen, weil er ja gar nicht weiß, wo die Struktur ist, wo das Seil aufhört und dann haben Sie das Gefühl, Mensch, dieses Thema mit eigenen Entscheidungen treffen, das funktioniert überhaupt nicht und Sie rollen total zurück. Sie reißen den Hund wie an dem Bungee-Seil eben wieder zurück. Das heißt, für eine Beziehung zwischen Mensch und Hund, wo der Hund mitentscheiden darf und in denen du vielleicht in bestimmten Situationen auch die Freiheit gibst, dass der Hund eigenständig entscheiden darf. Der Hund ist aber auch kennt, dass du sagst, ja, ich habe dein Bedürfnis wahrgenommen, aber wir machen jetzt trotzdem das, was ich will. Und wie du das ohne Gewalt durchsetzen kannst, dafür ist ein gutes, angepasstes Training nötig. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass dein Hund alles immer entscheiden darf, außer in Notsituationen, dass du da auf einmal entscheidest. Dann kommt zu dem Stress der Notsituation noch on top, dass etwas passiert, was der Hund nicht kennt, nämlich dass du entscheidest. Aber mal by the way, hört vielleicht nochmal in die Folge zum Thema Grenzen setzen rein, die ich vor ein paar Wochen auch zu einer Sprachnachricht aufgenommen habe. By the way, es ist gar nicht mal nur die Frage, wie wollen wir es, sondern auch, wie kommen wir dahin und wie kann ich meinem Hund dann sagen, nee, stopp, jetzt möchte ich, dass wir das so machen, wie ich entschieden habe. Und dafür braucht es Lerngelegenheiten. Lerngelegenheiten, in denen dein Hund lernt, dass du Dinge entscheidest. Und was ich aber dazu unbedingt sagen möchte, was eigentlich auch der Bezug zu der Grenzensetzen-Folge war, wir entscheiden doch dauernd für unsere Hunde. Die Frage ist nur, bei den Dingen, wo du ihm die Wahl lässt, kennt er es dort auch, dass du es manchmal die Wahl nicht gibst? Und hat er eine Vorhersage, wann du entscheidest, wann er entscheidet und wann das vielleicht noch gar nicht ausdiskutiert ist? Ich verlinke dir hier drunter einmal meinen Vortrag Süßes, sonst gibt's Saures. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber inhaltlich total korrekt. Und darum geht es, wie Hundetraining eigentlich funktioniert und wie du dich im Rahmen von dem, was funktioniert, eigentlich erst einmal dafür entscheiden darfst, was du als Resultat willst. Ich möchte Hunde, die souverän mitentscheiden. In dem Sinne, dass sie sich dabei gut fühlen, entscheiden zu dürfen, dass sie sich gut fühlen, wenn ihre Entscheidungen zu wirken beginnen, aber dass sie auch damit zurechtkommen, wenn in bestimmten Situationen ich entscheide, dass ich jetzt mal das Zepter in die Hand nehme. Und natürlich trainiere ich das, dass ich das Zepter in die Hand nehme, nicht in Situationen, die eh schon schwierig sind, sondern ich trainiere es dann, wann es eigentlich unwichtig ist. Dann, wenn ich quasi mit meinem Hund einen Weg finden kann, sodass es ihm leicht fällt, auf meine Entscheidung und meine Signale einzugehen und es sich für ihn lohnenswert anfühlt. Und diesen Weg einzuschlagen, das sollte eine Entscheidung sein, die zu deinen Werten passt. Wenn du selber ein großes Kontrollbedürfnis hast, wenn du dich selber sehr schnell in Frage gestellt fühlst, wenn dein Hund die Dinge selbst machen darf und wenn das vielleicht auch mal bedeutet, dass der nicht so schnell reagiert, wenn du Perfektion brauchst, damit du nicht unauffällig, also Perfektion darin, dass der Hund wie der Hund reagiert, so wie es die Gesellschaft vielleicht erwartet, und eigentlich gar nicht dazu bereit bist, dass die Entscheidung dafür, dass der Hund mitentscheiden darf, auch mal heißt, dass es mal einen Moment länger dauert oder dass auch mal eine Entscheidung getroffen wird, die du freigestellt hast, die du gar nicht so richtig willst, dann wird das Ganze für dich schwierig. Und wenn du dann das Ruder zurück in die andere Richtung reißt, dann wird es für deinen Hund wankelmütig, unzuverlässig und dann fehlt ihm die Struktur und daraus ergeben sich die Probleme. Also, erster Schritt, innere Klarheit, wie möchtest du mit deinem Hund? Dein Hund wird dadurch nicht schwieriger oder unglücklicher, wenn er Entscheidungen treffen darf. Im Gegenteil, das Bedürfnis nach Selbstentfaltung und Selbstwirksamkeit kann nur dann entfaltet werden. Was passiert ist, das Leben wird komplexer. Es ist auf einmal nicht mehr schwarz-weiß. Und du wirst erleben, dass dein Umfeld, wie du es ja jetzt auch schon beschrieben hast in deiner Sprachnachricht, nicht so gut damit umgehen kann. Und da braucht es von dir die Resilienz, die Stärke, damit umzugehen und das bei den Leuten zu lassen. Denn eigentlich sagt dir das viel, viel mehr über den Glauben der Leute und über ihr Kontrollbedürfnis, was den Hund angeht und damit vielleicht auch was über ihre Unsicherheiten, Ängste und Sorgen und viel, viel weniger allgemein über Hundeerziehung. Also, ich verlinke dir hier Süßes, sonst gibt's Saures für alle, die sich dafür interessieren, wie verschiedene Trainingswege sich dann auf das Zusammenleben mit dem Hund ausführen. Und wenn du dir darüber klar bist, dass dein Hund Entscheidungen in einem gewissen Rahmen treffen darf oder auch mehr als ein gewisser Rahmen, dann go for it. Denk nur dran, der Fairness halber deinem Hund gegenüber auch zu trainieren, dass es Situationen gibt, in denen du Entscheidungen triffst und mach dir da deine 5 Gedanken darüber, welche Entscheidungen das sein könnten. Bei mir ist es zum Beispiel wir gehen mal in eine andere Richtung, als der Hund will. Oder auch sowas wie, wenn ich eine Entscheidung einmal getroffen habe, dass ich davon nicht so einfach abweiche. Zum Beispiel, du möchtest nicht, dass dein Hund ins Gebüsch zieht. Der zieht total ins Gebüsch. Du entscheidest dich, dass du ihm jetzt nicht hinterhergehst. Dann geh nicht hinterher, doch hinterher, wenn er vorher schon 3 Minuten gezogen hat. Das war bei uns mit der Nayeli und dem David so ein Klassiker, dass der David dann gesagt hat, ach, warum eigentlich nicht, wenn sie da so gerne hin will. Und genau das machen wir dann nicht, sondern ich frage dann zum Beispiel ein Signal bei mir ab. Der Hund führt das Signal aus, ich gebe dann mein Markersignal und dann gibt es als Belohnung, dass wir in die Richtung gehen, die er gehen wollte. Das macht dein Belohnungsrepertoire auch wieder größer. Also überleg dir, welche Entscheidungen möchte ich vielleicht mal im Alltag treffen, gerade was so Richtungswechsel angehen, oder möchte ich vielleicht auch mal sagen können, nein, wir laufen jetzt schneller, wir laufen jetzt langsamer, oder ich möchte, dass du jetzt nicht auf die Couch kommst. Und wenn ja, wie kannst du das so kommunizieren? Kann es zum Beispiel so sein, dass immer, wenn der Hund auf die Couch darf, dass sie dann mit einer Decke abgedeckt ist, und wenn da keine Decke liegt, heißt das so viel wie Besucher kommen und du darfst jetzt nicht auf die Couch, weil wir die Couch für die Besucher brauchen. Also, dass der Hund da eine sehr klare, für ihn wahrnehmbare, eindeutige Kommunikation hat, die dann mit Trainingsgelegenheiten versehen wird, in denen der Hund am Erfolg lernen darf, was das richtige Verhalten ist, und in denen er auch kennt, dass wenn er sich für Verhalten entscheidet, die du nicht möchtest, du mit Signalen eingreifst, die den Hund in die Richtung lenken, die du haben möchtest. Das war's. Ich hoffe, dass ganz viele aus dieser Frage von Herr Franzi was mitnehmen konnten. Ich fand die nämlich mega, mega gut. Und ich gehe jetzt über zur nächsten Frage.
Hallo Anne, hier ist Andrea. In einem Podcast hast du mal gesagt, man soll den Hund einfach buddeln lassen. Das habe ich mir zu Herzen genommen und ich habe meine Hündin buddeln lassen. Seither buddelt sie sich die Seele aus dem Leib und ich warte meistens so circa 20 Minuten, dann hole ich sie raus. Sie würde bis zum Umfallen weitermachen. Seither sind meine Spaziergänge jetzt aber nicht mehr lustig. Alle paar Meter späht sie nach einer Maus. Wir kommen nicht mehr flüssig, können nicht mehr flüssig laufen. Ich dränge sie dann immer weiter zum Weitergehen, auch mit anschließender Belohnung. Aber ist das jetzt nicht doch nur noch Frust für sie, wenn sie von gefühlt 1000 Mauselöchern, wenn überhaupt, nur noch in einem pro Tag buddeln darf? Wo setze ich hier die Grenze? Dankeschön für eine Antwort. Tschüss.
Na, hast du bei Andreas Frage geschmunzelt? Liebe Andrea, ich habe sehr geschmunzelt. Erstens mal liebe ich Nachrichten, die anfangen mit, in einem Podcast hast du gesagt, weil mir das immer erstmal Schweißausbrüche verursacht. Und natürlich habe ich mir den Podcast nochmal angehört. Ich glaube, dass hier ein sehr großes Missverständnis vorliegt und deswegen freue ich mich über diese Frage ganz, ganz, ganz besonders. Denn in dem Podcast habe ich gesagt, Buddeln gehört zum natürlichen Verhalten der Hunde und es sollte nicht unterdrückt werden. Und ich habe in dem Podcast Beispiele dafür gegeben, wie wir eine Struktur erarbeiten können, damit das Buddeln für den Hund im Alltag unter bestimmten Umständen zum Leben dazugehört. Und dass wir es eben nicht nur verbieten, denn wir haben einen Hund und für deinen Hund gehört Buddeln vielleicht zum Lebenselixier dazu. Jetzt kommen aber folgende Dinge zusammen und du hast gefragt, ist das jetzt nicht nur noch Frust für sie, wenn sie gefühlt 1000 Löcher in Mauselöchern überhaupt nur noch einmal pro Tag buddeln darf? Wo setze ich hier die Grenze? So. Erstmal, wo würdest du die Grenze denn gerne setzen? Und wie kann denn diese Grenze für deinen Hund klar erkennbar sein? Zum Thema Grenzen ziehen übrigens alle Nordlichter. Ich halte im April einen Vortrag in Eutin zum Thema Grenzen setzen. Es gibt ja auch schon einen Podcast dazu. Und es wird im Anders mit Hund Zirkel auch einen Vortrag und einen ergänzenden kleinen Kurs dazu geben. Also, wer das Thema durcharbeiten will, meldet euch zum Anders mit Hund Zirkel an. Aber zurück, Andrea, zu dir und deinem Buddelproblem. Ja, das, was du da machst, ist extrem frustrierend für deinen Hund. Zumindest so, wie du es beschreibst. Ob es ihn wirklich frustriert oder nicht, das müsste ich mir jetzt angucken. Das würden wir an der Körpersprache deines Hundes sehen. Das würden wir uns daran angucken können, wie dein Hund reagiert. Es klingt nach Frust, aber im Endeffekt können wir ja immer nur interpretieren und vermuten, was sich dahinter verbirgt. Wir müssten aufs Verhalten gucken und eine Verhaltensbeschreibung auf diese Art und Weise ist eben nicht drin. Aber gehen wir mal davon aus, dass Frust entsteht. Und zwar aus folgendem Grund. Du sagst, seither buddelt sie sich die Seele aus dem Leid und ich warte meistens so circa 20 Minuten, dann hole ich sie raus. Genau das ist der Effekt, der immer mehr das Buddeln vergrößert. Anbuddeln lassen, ja, so eine Art Vorspiel und im Höhepunkt abbrechen, macht total viel Frust, wenn das nicht ausklingen darf, wenn das nicht ablaufen darf. Und ich weiß, dass das für uns mit unserer Vorstellung, wie man spazieren zu gehen hat, eine total komische Sache ist, wenn wir 45 Minuten neben dem Mauseloch stehen. Für den Hund, vorausgesetzt er ist körperlich gesund und kann das von den Ellenbogen und so weiter und so fort. Da appelliere ich einfach mal an den gesunden Menschenverstand, wo und wie wir unsere Hunde und wen wir wo buddeln lassen. Aber für den Hund ist genau das vielleicht viel erfüllender als das, was als Spaziergang angeht. Dann hoffe ich, hast du dir die Podcast-Episode nochmal angehört. Darum hatte ich dich ja im Vorfeld gebeten, als du mir die Sprachnachricht geschickt hast, weil mir klar war, dass die Antwort nicht sofort kommt und ich hier unbedingt aktiv werden wollte, damit es sich nicht weiter aufschaukeln. Denn in dem Podcast sage ich unter anderem, dass ich gerne sowas habe wie eine Buddelinsel. Also, dass wir Orte haben, wo der Hund in Ruhe ausgiebig buddeln darf. Und dass wir die dann auch nur aufsuchen, wenn er dort buddeln darf und ich da auch nicht auf die Zeit gucke. Und wenn ich die Orte nicht aufsuche, dann ist es eben, wird halt an der Stelle auch nicht gebuddelt. Das heißt, was du jetzt gemacht hast, ist die quasi die Pauschalüberschrift, ja, meine Hunde dürfen buddeln, zu nehmen und sie pauschal anzuwenden. Zumindest klingt es so, ich möchte da nichts unterstellen. Und was wir brauchen, ist aber für die Hunde eine Struktur. Das heißt, wenn du Buddeln nicht so zulassen möchtest oder kannst, wie dein Hund es aktuell gerne hätte und es für dich auch nicht zumutbar ist, jetzt 2 oder 3 oder 4 Wochen, so lange wie es dauert, mal immer an derselben Stelle wirklich zu warten, bis sie aufhört zu buddeln, dann brauchst du eine Struktur dahinter. Das heißt, ich würde mir erstmal überlegen, an welchen Orten kann ich sie buddeln lassen. Wie kann ich das Buddeln, ohne dass ich sie weiter drängen muss, wie du es, glaube ich, genannt hast, beenden? Gibt es was, was sie total gerne macht, was ich einfach ihr anbieten kann, womit ich sie davon weglotse? Bei uns zum Beispiel war das viel nach einem gewissen Training, am Anfang auch nicht, nach einem gewissen Training, wo es darum ging, die Aspekte, die das Buddeln verstärken, kleiner zu machen, war es bei uns zum Beispiel das X-Leckerchen-Spiel. Das heißt, meine Hunde haben viele, viele Erfahrungen gesammelt, dass das X-Leckerchen-Spiel was Tolles ist und ich brauchte final beim Buddeln nur noch anfangen zu zählen und die Köpfe kamen aus dem Mauseloch und die Hunde haben gesagt, oh super, X-Leckerchen-Spiel, und dann habe ich mich beim Spielen quasi von dem Mauseloch weiter entfernt. So. An Orten, wo ich sie nicht buddeln lassen wollte, warum auch immer, habe ich geguckt, dass wir alternative Verhalten, die nicht das Buddeln sind, verstärken. Und dann können wir auch wieder flüssiger laufen. Es scheint so, als würde dein Bedürfnis beim Spaziergang das Laufen sein und das deines Hundes das Buddeln. Und jetzt kommen wir zum dritten Aspekt, über den ich, glaube ich, in dem Podcast sehr, sehr lange gesprochen habe. Nämlich, warum ist das Buddeln für diesen Hund so wichtig? Es kann sein, dass du es einfach durch dein häufiges Unterbrechen und durch das oder regelmäßige Unterbrechen und durch das nicht so richtig zulassen, dass es dadurch so frustriert worden ist, dass es der absolute Lebensinhalt ist. Und dann braucht es erstmal ein vielleicht Auffüllen dieser Ressource. Es kann aber genauso gut sein, dass dein Hund von den Spaziergängen frustriert ist, weil er vielleicht jagdlich sehr ambitioniert ist, über sehr viele Wildgerüche stolpert und da nicht ausleben kann und dann irgendwann gemerkt hat, boah, beim Buddeln kann ich ausleben, und dadurch ist das Buddeln im Kontrast zum Spaziergang einfach so, so, so viel wertvoller. Dann heißt es, den Spaziergang umzugestalten. Es kann sein, dass dein Hund so viel buddelt, weil er sich aus der Umwelt rausziehen möchte, weil die Umwelt auf ihn bedrohlich wirkt, unattraktiv wird oder er Dinge einfach nicht ertragen möchte, die da sind. Also Umwelt ansonsten zu unattraktiv und dass dein Hund deswegen so viel buddelt. Also, wir lassen die Hunde buddeln, ja. Wir üben mit ihnen, aus dem Buddelloch aufzutauchen, ja. Wir machen eine Struktur, vor allen Dingen gerade am Anfang, wenn wir noch nicht so sicher sind, wie wir das Buddeln lenken können und vielleicht selber auch noch nicht so gut damit umgehen können. Und vor allen Dingen, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wir gucken uns an, In welchen Situationen, wann, wie, wo entsteht dieses Buddeln? Welche Belastungen hat der Hund noch im Alltag? Was braucht der, damit das Laufen mit dir, das, was du dir von einem guten Spaziergang vorstellst, für ihn unbelasteter, unbeschwerter, schöner wird? Weil es kann ja sein, dass dieses Buddeln ein Ventil ist. Und dein Hund könnte sich dann vielleicht auch andere Ventile suchen. Klassiker bei frustriertem Jagdverhalten. Wenn Hunde da so richtig, richtig frustriert sind, ist zum Beispiel, dass sie Fahrradfahrern oder Joggern hinterher springen und die versuchen, in die Waden zu packen oder so ein bisschen zu scheuchen, dass sie sich da entladen. Und das ist ja noch unangenehmer als das Buddeln. Das heißt, bevor wir jetzt das Ventil mit dem Buddeln zumachen, heißt es dann eben auch hinzugucken. Niemals ein Podcast ersetzt niemals ein fundiertes, sachliches, ganzheitliches, nachhaltiges Training oder eine Begleitung durch zum Beispiel mein Team und mich. Ein Podcast kann immer nur Inspiration bieten. Und in jedem Podcast wird immer nur ein Aspekt durchleuchtet. Und ich versuche das schon so nachhaltig wie möglich zu machen. Aber liebe, liebe Andrea, bitte schau an der Stelle nochmal ganz, ganz, ganz genau hin, was deine Hündin im Alltag noch für Herausforderungen zu stemmen hat. Jagen, Menschen, Hunde, Geräusche, Erregungsspitzen, Erregungsprobleme, was auch immer. Arbeite daran und überlege dir, wo du sie bis dahin buddeln lassen kannst, ganz ausgiebig und in Ruhe. Vielleicht ein Ort, an dem ihr nicht jedes Mal vorbeigeht, wenn ihr spazieren geht, damit auch deine Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Und dann baue mit jemandem, der richtig viel über Verstärkung weiß und für den Verstärkung nicht gleich Leckerchen sind, mit deinem Hund Verstärker auf, mit denen du alternative Verhalten, mit denen du sie aus dem Mauseloch rausholen kannst, richtig gut verstärken kannst. Wenn du magst, gerne mit uns, mit intensiver Betreuung, zum Beispiel im Premium-Zirkel oder eben auf andere Art und Weise. Auch in der Einzelbegleitung mit den Anders mit Hund Trainerinnen sehr gerne. Und wenn, auch wenn du das weiterdrängend mit Belohnung versiehst, ist es für sie sehr, sehr schwierig, weil erst entsteht der Frust und dann macht es die Belohnung so ein bisschen wieder netter. Ich würde an der Stelle darauf achten, dass wenn es Orte sind, wo dein Hund sehr stark buddeln möchte, dass du den Fokus auf vorher setzt. Das heißt, dass sie zum Beispiel du mit ihr in dem Bereich übst, dichter bei dir zu gehen und es dafür die Belohnung gibt, dichter bei dir zu gehen und gar nicht in die Mauselöcher abzutauchen. Und dann vielleicht am Ende der Strecke, wo das so ist, da kommt dann vielleicht euer Buddelort. Das wäre so ein Klassiker. Wir gehen den Weg entlang zwischen zwei Feldern. Die Hunde würden gerne buddeln. Wir wollen sie dort nicht buddeln lassen, warum auch immer. Wir belohnen, dass sie mit uns auf dem Weg bleiben. Wir belohnen sie auch auf dem Weg. Wir gehen zügig dadurch, belohnen relativ häufig. Und am Ende ist vielleicht der Waldrand oder der Feldrand, wo wir sie buddeln lassen können. Und dann schicken wir sie dort gezielt und lassen sie ausgiebig und lange buddeln. Und vielleicht biegen wir dafür sogar vom Weg ab und gehen 10 Meter neben den Weg. Und in dem Moment, wo wir nicht die Zeit haben, sie dort buddeln zu lassen, bleiben wir auf dem Weg, fragen zum Beispiel ein Nase an meine Hand, also den Handtouch ab im Weiterlaufen, damit der Hund direkt weiß, heute wird da nicht hingegangen, heute wird nicht gebuddelt. Und dann haben wir eine klare Kommunikation, mit der der Hund weiß, was passiert, vorausschauend handeln kann. Und dann ist es auch viel, viel weniger frustrierend. Denn Frustration entsteht immer nur dann, wenn wir Bedürfnisse auslösen lassen und sie nicht erfüllt werden. Das heißt, die Frustration entsteht auch, wenn du sie gar nicht buddeln lässt und einfach so an den Mauselöchern vorbeilaufen lässt. Das heißt, da wird die Frustration sogar noch ein Tick mehr sein oder am Ende die Resignation da sein. Das macht dann den Spaziergang so richtig madig. Oder Frustration entsteht eben, wenn Dinge anders ablaufen, weniger hochwertig ablaufen als erwartet. Und die beiden Sachen kann man mit einer vorausschauenden Struktur und dann einem Schritt für Schritt umsetzen und beibehalten, hervorragend umgehen. Ich glaube, Andrea, dass deine Frage hier spitze war. Ich danke dir, dass du die eingereicht hast, denn davon können richtig, richtig viele Menschen profitieren. Und ich freue mich drauf, wenn ihr nicht nur den Podcast, sondern auch unsere Begleitung nutzt, um diese Themen anzugehen. In der letzten Sprachnachricht, die ich heute für dich mitgebracht habe, geht es um etwas komplett anderes. Und ich hoffe, das für alle, die hier zuhören, klar ist, warum ich an der Stelle ein bisschen einen Cut mache. Ich spiele dir die Nachricht einmal vor und dann hör doch mal rein.
Hallo Anne, hier ist die Moni und ich habe Fragen zum Thema Kastration. Unsere Hündin Tilda ist eine 35 Kilo schwere Mischlingshündin. Sie ist gut 2,5 Jahre alt und kam im Alter von 4 Monaten aus Rumänien über einen deutschen Tierschutzverein zu uns. Tilda hatte und hat Schwierigkeiten, sich in ihrer neuen Welt zurechtzufinden. Unser größtes Problem ist, dass Tilda aggressiv auf alle Menschen in Begegnungen reagiert. Heute geht es mir aber um das Thema Kastration. Tilda war im Dezember zum 4. Mal läufig. Die Läufigkeiten selbst verändern ihr Verhalten wenig, umso mehr aber die darauf folgenden 2- bis 3-monatigen Scheinschwangerschaften und Scheinmutterschaften. Das äußert sich hauptsächlich darin, dass Tilda teilnahmslos ist. Sie sich über einen sehr langen Zeitraum am liebsten in ihrer Box verkriecht. Sie lässt sich in diesen Zeiten nur schwer bis gar nicht zum Spielen oder Trainieren animieren. Das Schlimmste, sie will draußen über Wochen nicht laufen. Sie will immer nur zurück nach Hause, manchmal ohne sich gelöst zu haben. Schon allein deshalb kann ich nicht immer ihrem Drang zurück nach Hause folgen. Wir stehen nun seit knapp 2 Jahren vor der Frage, Kastration ja oder nein. Viele Stimmen warnen davor, aggressive Hündinnen kastrieren zu lassen, weil sich das Problem verschlimmern kann. Daneben möchten wir das hohe Inkontinenzrisiko und das wohl bei Hündinnen mit rotem Fell oft auftretende Babyfell vermeiden. Ferner soll sich ja der Kalorienverbrauch reduzieren und da unsere Tilda so gern futtert, wäre auch das ein Grund gegen die Kastration. Das große Aber: Wiegen die 5 Monate im Jahr, in denen unsere Hündin nicht richtig am Leben teilnimmt, nicht schwerer als die genannten Risiken einer Kastration? Ich würde mich über deine Einschätzung sehr freuen. Und herzliche Grüße, an dieser Stelle auch ein dickes Dankeschön für Anders mit Hund, was uns seit Monaten den Weg in die richtige Richtung weist. Liebe Grüße, Moni.
Here we go. Also erst einmal kann ich den Gedanken total verstehen, dass man wegen einer Kastration, das ist eine schwere OP ist, total verunsichert ist. Und dass man sich darüber gute Gedanken macht. Aber die medizinische Beratung und die medizinische Entscheidung gehört nicht zu Hundetrainern, sondern zum Tierarzt, zur Tierärztin. Auch das Inkontinenzrisiko gehört mit dem Tierarzt oder der Tierärztin besprechen. In unserem Anders mit Hund Zirkel gibt es einen ausführlichen Kurs, der heißt Kastration, eine Entscheidungshilfe. Den kann man aus dem Anders mit Hund Zirkel angucken. Darin gibt es umfassende Videos von Tierärztinnen, die erklären, was eigentlich bei der Kastration passiert und was die Risiken und Nebenwirkungen sind. Und da gibt es von mir zum Thema Verhalten auch Videos. Und wenn du hier im Podcast guckst, wir haben zu Kastration auch schon das eine oder andere an dieser Stelle gemacht. Außerdem gibt es noch ein Interview zu dem Thema mit mir bei der Mein Herz bellt. Das Ding ist, dass dieses Thema Kastration bei aggressiven Hündinnen ein Thema ist, was ich sehr, sehr kritisch sehe. Weil als erstes, es gibt keine aggressiven Hündinnen in dem Sinne. Also ein Hund ist nicht per se aggressiv, sondern es sind eine Vielzahl an Dingen, die Aggressivität, Aggressionspotenzial freilegen und auslösen. Und da wäre erst einmal einzustufen, welche Form von Aggressionen sind es? Wie äußern die sich? Wann treten die auf? Es wird nicht die Lösung von Aggressionsproblematiken sein, den Hund zu kastrieren. Aber wenn du zum Beispiel eine Hündin hast, die im Rahmen der Scheinträchtigkeit vermehrt zu Aggressionsverhalten gegenüber Artgenossen oder Menschen neigt, wo es um zum Beispiel Ressourcen geht, dann kann das sein, dass die Kastration unterstützend, begleitend durchaus einen positiven Effekt hat. Wenn die Hündin ein Problem mit anderen Hunden hat, und das hatte ich schon mehrfach, und während der Läufigkeit und der Phase, wo sie für andere Hunde besonders spannend ist, regelmäßig unter Bedrängnis kommt und dadurch extrem gestresst ist, dann kann Kastration nicht die Lösung, sondern durchaus förderlich sein. Wichtig ist mir, es geht immer voran, dass wir bei Kastration nicht nur den medizinischen Checkup und die medizinische Entscheidung mit Tierärzten machen, sondern dass wir uns ganz, ganz sicher sind, dass wir mit einem gut arbeitenden Profi, das heißt jemanden, der nicht mit euch Übungen absolviert, sondern der euren Alltag durchcheckt, jemanden, von dem ihr lernt oder mit dem ihr ganz konkret hinguckt, wo können wir für diesen Hund das Leben mit mehr Glücksmomenten versehen, wo können wir Stress reduzieren, wo können wir alternative Verhalten auftrainieren, wo können wir die Ursachen für das Aggressionsverhalten ermitteln, ist es zum Beispiel Angst oder ist es was anderes, was dahinter schlummert und wodurch wird das eigentlich ausgelöst, das sind immer nur Vermutungen, das können wir ausloten, aber nie 100% festlegen und dann wird bitte entschieden, kann ich da etwas dran ändern? Wie kann ich dran ändern? Wie kann ich dem Hund alternative Verhaltensweisen beibringen? Was außer der Kastration habe ich noch nicht getan? Und bei uns wäre das zum Beispiel ein klassischer Fall, wo wir sagen würden, erstmal 3 Monate wirklich intensive Begleitung, 1:1 mit kompletten Umfeldcheck etc., bevor man dann sich entweder dazu äußert, dass Kastration vielleicht für den Hund das Leben verleichtert, mehr Freiheiten und Entspannung ins Leben bringt. Und dann kann man abwägen, sind die Wahrscheinlichkeiten hier so hoch, dass die Lebensqualität so massiv steigt, dass wir damit die gesundheitlichen Nebenwirkungen einer solchen OP in Kauf nehmen, weil wir einfach die Vermutung, mehr kann es ja nicht sein, haben, dass der Stress für den Hund massiv sinkt und die Stressbelastung macht ja auch was mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden des Hundes. Oder sagen wir, nee, Moment mal, wir finden da gerade noch so viele Ansatzpunkte, die es erstmal anzugehen geht, dass die Kastration nicht das Thema ist. Aber nichts und niemand kann euch zu einer Kastration raten oder davon abraten, pauschal, nur weil ein Hund ein Etikett gekriegt hat wie aggressiv, denn es ist erstmal nur ein Etikett, noch kann jemand euch für oder gegen eine Kastration beraten, ohne euch erst einmal zum richtig guten Training und zum richtig guten Check-up zu schicken, der nachhaltig und, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, hundgerecht, sinnvoll arbeitet. Das heißt, obwohl ich in vielen Fällen ein Kastrationsbefürworter, eine Kastrationsbefürworterin bin, bin ich dagegen, Kastration als Lösung anzusehen oder als Problem aufgrund eines bestimmten Verhaltens. Denn da ranken sich so viele Mythen hinter und da wird so viel mit Halbwissen gearbeitet und es wird so schnell den Hunden Etiketten geklebt, dass er aggressiv ist, wo ich dich fragen müsste als erstes, wann, wie, wo zeigt er dieses Aggressionsverhalten, in welchem Kontext, wie lang ist dann die Läufigkeit her und so weiter und so fort, bevor wir da eine gute Entscheidung treffen könnten. Ich hoffe, dass dir diese Antwort geholfen hat. Ich lade dich herzlich dazu ein, Mitglied im Anders mit Hund Zirkel zu werden und dir dort die Kastrationsentscheidungshilfe anzugucken. Und ich lade dich herzlich dazu ein, das Problem mit der Aggressivität im Rahmen eines Intensivbegleitung mit einer unserer Trainerinnen anzugehen und dich dabei unterstützen zu lassen, zum Beispiel von unserer Anke, dieses Thema nachhaltig zu bearbeiten. Und dann kommt man vielleicht im Rahmen dieser 3 Monate auch dahin, dass man sich darüber unterhält, ob eine Kastration prinzipiell für diesen Hund vielleicht mehr Lebensqualität bedeutet oder ob das nicht der Fall ist. Und dann kann man gut entscheiden. Auf jeden Fall Training nicht hinten anstellen und Training nicht nur als Übungen verstehen, sondern als wirklich, wir gucken uns das Gesamtsystem an, wir gucken uns den Alltag vom Hund an, wir schauen, dass es dem Hund im Alltag möglichst viel Gutes gelingt, dass wir seine Stärken stärken können und dass wir für die Momente, wo der Hund nicht ausreichend Kompetenz besitzt, andere Dinge zu zeigen als aggressives Verhalten, andere Lösungen finden. Und bitte ganz, ganz wichtig, immer wenn Aggressionsverhalten im Spiel ist, medizinischen Check-up hinsichtlich Schmerzen oder anderer gesundheitlichen Probleme. Das waren 3 Sprachnachrichten für diese Woche. In den kommenden Wochen kommen noch mehr. Du darfst gespannt sein. Ich freue mich total, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt, zum Beispiel mit Rezensionen hier drunter, ob euch dieses Format gefällt. Und ich freue mich mega, wenn wir uns auch in anderen Formaten wiedersehen. Bis dahin.